Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Fußball mit Vision Folge. Man könnte zum einen sagen, es ist die Fortsetzung Teil 2 von Manuel Bühlers Lebensgeschichte, von seinem Zeugnis. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine eigenständige Folge, denn es soll heute eher um auch das Projekt gehen, Fußball mit Vision, das du natürlich ja schon sehr früh irgendwie aufs Herz gelegt bekommen hast. Und ich freue mich sehr, auch über die Anfänge da irgendwie was zu erfahren. Alles, was ja damit auch schon erreicht wurde, alles, was damit in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, viele hören das immer nur und sehen vielleicht auch unseren Podcast Fußball mit Vision, aber wissen eigentlich vielleicht gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Und für alle die, die zum ersten Mal heute reinhören, reinschalten, da wird mein Nebenmann Genki nochmal kurz uns zusammenfassen und vorstellen, was wir eigentlich machen.
Yes, bisschen nervös, weil unser Chef jetzt hier neben uns sitzt als Vorstand.
Guck mal, wer anständig arbeitet hier.
Nee, aber ich stelle uns nochmal kurz vor. Also wir sind mit Fußball mit Vision ein Team von ehemaligen und aktiven Profis, die es einfach auf dem Herzen haben, im Profifußball den Glauben bekannt zu machen, aber gleichzeitig dann eben auch gerade über sowas wie Podcasts, Social Media, dann auch darüber hinaus ein bisschen unsere Geschichten zu teilen und auch Vorträge zu machen, an Schulen zu gehen. Also es gibt unterschiedlichste Projekte. Gehen wir sicherlich gerade in der heutigen Folge auch nochmal ein bisschen drauf ein, was wir mit Fußball mit Vision machen. Aber wir sind tatsächlich, obwohl wir, glaube ich, jetzt schon in Folge 13 sind, noch nie so richtig eingegangen, wie Fußball mit Vision eigentlich entstanden ist. Mhm. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das ist ja wirklich was Einmaliges, also dass der christliche Glaube so mit dem Profifußball oder mit dem Fußball allgemein verbunden wird, gibt es ja in der Form jetzt nicht. Gibt noch ein paar andere Projekte, die schon auch den Fußball und den Glauben verbinden, aber so Profifußball ist schon einzigartig. Und deswegen brennt es, glaube ich, vielen auch so unter den Fingernägeln, mal zu erfahren, wie sowas entsteht. Und wir haben uns dann eben gedacht, dass wir das koppeln mit eben der Geschichte vom Gründer sozusagen, weil das ja essentiell ist, dass man Fußball mit Vision versteht, indem man auch deine Geschichte, Manu, so ein bisschen versteht. Und ja, ich denke, es ist ein bisschen auch Voraussetzung, dass man die Folge davor anhört. Das heißt, vielleicht erstmal noch die Folge stoppen und dann die davor anhören. Aber es geht auch ohne. Also wir werden jetzt auch immer ein bisschen noch Kontext natürlich erklären. Aber wir wissen jetzt von der Folge davor, Manu, dass du bei 1. FC Nürnberg und bei 1860 München Profi warst und dass du diese Karriere dann aber schon Anfang 20 mit 23 Jahren beenden musstest bei 1860 München, weil dein Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat. Und jetzt ist halt spannend, auch mal zu hören, weil man es oft einfach nur von den Profis, die es geschafft haben, hört, wie der Weg immer weiter nach oben ging. Aber wie ist es, wenn der Weg dann wirklich aufhört? Und was war so, wie war es gefühlt, so im Zimmer so zu sitzen, dann wieder in der Heimat und zu wissen, okay, Profikarriere ist jetzt vorbei?
Ja, also es war ja schon auch ein kleiner Prozess noch, ne, bei 60 München, als es da nicht weiterging. Natürlich erstmal unglaublich viel Frust und Enttäuschung. Ich war niedergeschlagen. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Freunde hatten einen guten Job mittlerweile, studiert. Ich konnte nicht mehr Fußball spielen, das, was mir immer das Wichtigste war. Und natürlich sind in Verbindung mit so einem Erlebnis erstmal viele Fragen offen. Und ich hatte erstmal schon noch ein bisschen Hoffnung, dass es weiterging nach 60 München. Habe ja dann nochmal bei Erzgebirge Aue kurz die Möglichkeit bekommen, ein Probetraining zu machen, nachdem ich erst vereinslos war. Und da habe ich mir dann wieder einen Muskelbündelriss geholt. Und da war dann erstmal Vollkatastrophe. Also ich musste erstmal raus.
Also Muskelbündelriss muss man ein bisschen erklären. Ne?
Ja, ein Riss, ein Golfball, großes Loch im Oberschenkel, eine Zerrung ist so das Einfachste. Dann Faserriss und Bündelriss ist so nochmal so ein ganzer Bündel, der halt reißt, so ein Loch.
Und was sagen die Ärzte so, wie viel muss man nochmal aussetzen?
3 Monate auf jeden Fall. Ja. Also, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das vernarbt dann auch oft, ist ein bisschen unangenehm. Also,
ist schon eine heftige Verletzung auch.
Ja, also, das war dann 2-mal hintereinander. Und da danach war es dann erstmal so wirklich mir klar, jetzt muss ich erstmal raus. Dann war der Frust nochmal so richtig. Davor war wieder ein bisschen Hoffnung da. Ist wirklich richtig eskaliert. Das war für mich wirklich schlimm. durfte trotzdem auch erleben, dass der Glaube mich da irgendwie durchgetragen hat, mir auch eine Perspektive geboten hat. Und das hat dazu geführt, dass ich dann erstmal nach Südafrika geflogen bin. Ne, ich habe ein paar Jahre vorher schon zum Glauben an Jesus gefunden, wie der Glaube für mich da persönlich wurde, auch durch den Fußball. Das habe ich in der ersten Folge ja schon ein bisschen Einblicke gegeben. Aber da war wirklich so der Gedanke, okay, ich muss hier erstmal raus, okay, wo gehe ich hin? Ich muss das ja irgendwo verarbeiten. Und ich hatte dann so ein paar Connections von Leuten, die gesagt haben, es gibt so ein Projekt in Südafrika, die machen Gefängnisarbeit in Kapstadt. Und gehe da mal hin, mal komplett weg. Und das hat mir irgendwie zugesagt. Ich war echt, ich wollte nicht mehr zurückschauen. Ich wollte direkt meine Koffer packen und so. Habe gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie, ja, ist vorbei. Bin ich nach Südafrika geflogen. Die haben mich gern aufgenommen. Das war so eine Arbeit im Gefängnis, wo es um Fußball und Glaube ging, auch um Zukunft. Wer da mitmachen musste, musste als Bedingung aus den Gangs rausgehen zum Beispiel, was dir ja so einen Schutz immer innerhalb vom Gefängnis nimmt, eigentlich sehr gefährlich ist. Aber das war so ein separater Sektor, dass alle, die bei dem Projekt mitmachen durften, halt nicht mehr in der Gang sein sollten und offen sein sollten, auch für den Glauben, eine Leidenschaft für den Fußball und auch eine bessere Zukunft zu gestalten. Das waren die drei Bausteine, wo die einfach zusagen mussten, mehr oder weniger, dass sie da bereit sind, das zu tun. Und jetzt ist es so, in Südafrika, das Knastleben, ja, das ist natürlich was komplett anderes wie in Deutschland. Und ich bin dort angekommen, habe angefangen, dort mitzumachen. Ich weiß noch, wie ich in den Knast reingelaufen bin das erste Mal. Und das waren Szenen, eigentlich, das kannte ich nur aus dem Film, so Spiel ohne Regeln oder Prison Break.
Prison Break,
oder
so. Ja.
Also du läufst da durch, jeder starrt dich an, ich als Weißer sowieso, kommst da rein in so einen kleinen Gefängnisvorhof, da sind so ein paar richtige Brecher am Pumpen, die einen halten die Stange, der andere trainiert so, dann gibt es ein paar am Eck, die kauen so auf ihrem Zahnstocher rum, weißt du, spielen so Karten und gucken alle so hoch, wenn du kommst. Es war echt wie im Film. Und die Regierung und so, die haben das gefördert, das Projekt. Die wussten, das war christlich, weil die Rückfallquote von denen, die das Projekt durchlaufen haben, war anstatt über 90%, weil die Gangnetzwerke gehen ja im Gefängnis und draußen in den Townships nahtlos über. Und bei diesem Projekt, da war es, glaube ich, nur noch so bei 20% so grob. Dann haben die gesagt, egal, was ihr da macht, das scheint zu funktionieren. Wir fördern das. Und so kam das zustande. Mhm. Und ich bin da reingelaufen in diesen Vorhof und dann kamen da so ein paar junge Kerle aus allen Ecken mit ihrer Bibel, haben so Bänke mitten auf einer Wiese aufgestellt und haben angefangen, Bibel zu lesen und so. Und so saß ich dann in Südafrika. Und da waren sehr, sehr prägende Geschichten. Das hat mir sehr geholfen, so meine eigene Story ein bisschen zu verarbeiten. Ja, die Frustration, die Enttäuschung mit dem Fußball. Ich saß mal komplett weit weg von zu Hause aus dem ganzen Bisherigen und durfte da Erfahrungen machen und einfach auch ein bisschen, ja, mich darauf einlassen, auch Gott zu suchen in dieser Phase.
Dieser Kontrast ist schon
heftig, ne? Der war crazy, absolut.
Aue von nochmal einem Probetraining von jetzt ist die Laufbahn wahrscheinlich komplett vorbei zu Gefängnis Südafrika. Finde ich Wahnsinn.
Mhm. Ja, das war's auch. Und ich erinnere mich dran, eine Story, die muss ich mal erzählen, weil da war ein so ein Typ, der hat immer im Gefängnisvorhof hat er die Blumen gegossen. Der war immer gut drauf, hat immer gerufen, hey Manuel, bisschen mit mir geredet, Smalltalk und hat immer gesagt, God is good all the time. Hat immer gesagt, ja, merkte, dass Gott ist gut und ich habe irgendwann so gedacht, hey, ich war ja auch sehr frustriert, aber der sitzt hier im Knast, ich komme ja abends wieder raus, wie kann der das so sagen? Und irgendwann habe ich ihn dann mal so gefragt und dann hat er mir eine Story erzählt, hat er gesagt, ja du, ich sitze zu Recht hier im Gefängnis, ne, ganz trocken, ich habe zwei Leute ermordet, muss meine gerechte Strafe absitzen und trotzdem bin ich freier als viele Menschen, die da draußen außerhalb von den Mauern rumlaufen. Und dann hat er mir erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat. Dass er im Gefängnis zum Glauben gefunden hat, ohne Hoffnung, Jesus ihm begegnet ist und ihm Vergebung seiner Schuld geschenkt hat, dass er eine zweite Chance bekommen hat und dass es jetzt seine Berufung von Gott ist, dass er hier an diesem Ort ist und diesen ganzen jungen Männern, die keine Hoffnung haben, dass er ihnen das Evangelium der Hoffnung sagt, dass es Vergebung deiner Schuld gibt und so. Und das hat mich so fasziniert, diese Perspektive, dass es jetzt seine Berufung ist, in diesem Gefängnis zu sein. Mm. Das hat so in mir schon klar, ich hatte meine eigenen Baustellen, ja, meine eigenen Frustrationsmomente, Karriereende und so, aber ich habe gedacht, tauschen mit dem möchte ich auch nicht, aber trotzdem diese Freude zu sehen und zu sagen, okay, auch wenn das anders verlaufen ist, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, vielleicht liegt da eine Berufung drin, wo Gott was vorhat und dann die Situation anzunehmen und im Vertrauen weiterzugehen. So, das war diese ganzen 6-7 Wochen, wo ich dort war. Und es gab eine zweite Story, da ist mir auch so einer begegnet, auf so ein Pastorentreffen, wo ich dann mit dazugehen durfte von diesem Leiter, von diesem Gefängnisprojekt. Da waren viele so geistliche Leiter aus ganz Afrika mit dabei, die verschiedene Projekte machen. Und es war auch ein Hammerzeugnis. Und da war ein so ein Typ, der hat nicht so reingepasst, weißt du, mit Glatze und tätowiert im Gesicht und so goldene Zähne wie so ein Rapper. Lil Wayne hat er ausgeschaut. Und der war da und ich habe gedacht, lauter Pastoren. Der eine, der passt aber da nicht so ins klassische Modell rein. Und dann hat mir die Nebensitzerin von mir so die Story von dem erzählt, ja, dass der ein ganz bekannter Gangster war in Kapstadt. Sein eigener Bruder hat ihm ins Gesicht geschossen, hat auch so die Narben gesehen, als er ein kleiner Junge war noch, um in die Gang aufgenommen zu werden, als Aufnahmeritual sozusagen. Also in den Gangs dort teilweise, ja, du musst zeigen, dass jetzt die Gang deine Familie ist, leg erstmal ein Familienmitglied um. Er hat sein eigener Bruder ins Gesicht geschossen. Und der hat es irgendwie überlebt und hat sich dann hochgearbeitet, war selber ein brutaler Gangster, also ranghoher Gangster in Kapstadt. Und irgendwann war er dann da so unterwegs, hat ein Auto angehalten, Scheibe runtergemacht. Und er hat so mit seiner Knarre in der Tasche reingeschaut und gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du ja nicht anhalten. Dann hat er nur so gesagt, ist mir ganz egal, wer du bist, ich habe dir heute zu sagen, dass Jesus dich liebt. Dann hat es den irgendwie so, hat er, hä, wie? Das hat er noch nie gehört, dass ihn jemand liebt, der ohne Vater, aufgewachsen, ohne Mutter, so mehr oder weniger auf der Straße. Und jetzt sagt da einer nach all dem, was er gemacht hat, Leute umgebracht, alles Mögliche, dass er geliebt ist. Er sagt, Moment mal, das sagst du einfach so, das kann aber nicht stimmen. Moment hier, das kann nicht stimmen. Und die sind dann ins Gespräch gekommen, hat er ihm das Evangelium erklärt, dass es Vergebung der Sünden gibt und dass Jesus ihn liebt so sehr, dass er die Strafe, das Gericht, das er verdient hat, auf sich genommen hat, damit er leben kann, damit er ein neuer Mensch werden kann. Und er hat sich da tatsächlich in dieser Nacht in diesem Auto bekehrt und ist dann selber ein Gangvermittler geworden und auch einer, der so eine Straßenarbeit mit Fußball in Township gemacht hat. Und der jetzt da halt so unterwegs ist, ne? Und so Leute dann zu treffen.
Crazy.
Das waren für mich so Stories, wo ich einfach gemerkt habe, dass Jesus lebt, dass Jesus wirkt. Und auch wenn ich noch gar nicht wusste, wie es jetzt für mich weitergeht, wenn ich nach Deutschland komme, hat es irgendwo was in mir schon bewirkt. So eine Sehnsucht, Gott zu erleben, eine Sehnsucht, mich ihm hinzugeben. Ich kam dann nach Hause, war nochmal kurz motiviert beim Kickers, bei Maui sein Verein. Nochmal kurz hingegangen, die wollten mich mal schon früher oder hatten mal ein bisschen Interesse bekundigt zur Drittliga-Zeit noch und da hat es nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht klappt es. Dann haben sie gesagt, erstmal für die zweite Mannschaft, ich komme dort an, wieder über die zweite Mannschaft vielleicht dann bei den Profis reinzukommen in die Drittliga-Mannschaft und dann aber auch nach 2 Wochen wieder die gleiche Verletzung. Dritte Mal Muskelbündel. Und die Probleme waren schon da und als es dann wieder reingefahren ist, ich habe die angerufen und habe gesagt, du, ich komme nicht mehr. Das war dann auch eine recht kurze Sache, Vertrag aufgelöst, fertig. Parallel dazu habe ich am Bibelstudienkolleg in Stuttgart Theologie angefangen zu studieren, wo ich einfach gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll, was mache ich, mal ein Theologiestudium, vielleicht schenkt mir Gott auch dann Klarheit, wie es weitergeht, weil ich hatte ja ein paar Fragen, die ich auch so für mich klären wollte. Da hat sich das angeboten, die waren recht flexibel in dem Modus, da habe ich gedacht, bisschen Kickers da noch spielen, ganz aufgeben wollte ich ja noch nicht und Bibelstudium parallel, ne, fange ich mal an.
Hast du selber gesucht oder kam irgendwie auch der Kontakt?
Kam auch über einen Freund, über den Christian Derflinger, der ja auch bei uns mit dabei ist. Der hat dann schon beim BSK studiert.
Ah, okay.
Und so bin ich dann über ihn da reingerutscht. Der hat schon ein bisschen vorher irgendwie die kennengelernt und da angefangen als Fußballer parallel noch ein Theologiestudium zu machen. Mhm. Und so habe ich das dann mal da kombiniert. Und ich weiß noch, der erste Tag an der Bibelschule, das war für mich so ein Flash. Ich kam da rein, ich habe ja eigentlich gedacht, ich gehe mal ein halbes Jahr hin und hoffe, dass Gott mir Klarheit schenkt, wie es weitergeht. Und es wurden dann 3 Jahre draus. Ich habe da mein Bachelorstudium gemacht und schon am ersten Tag war das so, da ging es um Jesus im Alten Testament. So die ganzen Geschichten der Bibel, die ich ja von klein auf eigentlich so ein bisschen kannte, von meinem Umfeld, von meinem Hintergrund, aber nie verstanden habe, was das jetzt mit meinem Leben zu tun haben soll. Hatte angefangen zu erzählen und auf Jesus auszulegen, wie sich alles in Jesus erfüllt hat. Ja, so König David ist für mich immer so eine Geschichte gegen Goliath, ja, wo man so immer hört, okay, sei mehr wie David, das kann man da mitnehmen. Dann kannst du deine Feinde, deine Goliaths irgendwo besiegen und der Bibelschullehrer sagt dann so, wo kam David her? Und wir haben überlegt, ja, Stamm Juda, wo ist er geboren? Bethlehem, krass, okay. Ja, und was war er von Beruf? Hirte. Und was wurde später? König. Und dann hat er so gesagt, ja, kommt euch da nicht irgendwie was bekannt vor? Mhm. Und wir so überlegt, sagt er, ja, und dann wurde er von seinem Vater zu seinem Volk gesandt und das Volk stand im Feind gegenüber Goliath, den sie nicht besiegen konnten aus eigener Kraft und jetzt geht dieser David stellvertretend für das Volk in die Schlacht, besiegt diesen unbesiegbaren Feind und alle haben Anteil an diesem Sieg, ohne dass sie was dazu beigetragen haben. Um wen geht's da wohl? Kennt ihr einen König aus dem Stamm Juda, der in Bethlehem geboren ist, der sich der gute Hirte nennt, der König der Könige, der in die Welt gekommen ist, um unsere Goliaths, ja Sünde, Tod und Teufel, die wir nicht besiegen konnten, wegzunehmen und jeder, der zu ihm gehört, hat Anteil an diesem Sieg, ohne dass er was dazu beigetragen hat und so. Und so hat er jede Geschichte mit diesem Blick auf Jesus, Schatten und Bild, Erfüllung, ja, von diesen ganzen alttestamentlichen Geschichten in Jesus. Und das hat mich so geflasht. Ich bin nach Hause gefahren, ich war eigentlich immer noch tief frustriert. Aber ich habe so gesagt, Herr, also ich verstehe vieles nicht, was gerade in meinem Leben passiert. Und aber für das, was ich heute hier gesehen und gehört habe, du bist Gott und keiner sonst. Dein Wort ist wahr. Es war mir so klar. Und ich kam nach Hause an diesem Abend und ich habe dann nochmal so gebetet, auch unter Tränen, das dem Herrn hingelegt, das Ganze, der Frust mit Fußball, dass da nicht weiterging und so. Und dann kam, während ich so gebetet habe, diese Frage, ja, willst du nicht auch weglaufen? In Verbindung mit einer Geschichte, wo Jesus mal die Jünger gelehrt hat, und dann sind viele weggegangen, weil es ihnen zu hart war, was Jesus gesagt hat. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, wollt ihr nicht auch weggehen? Ich habe mich so gefühlt zum Weglaufen eigentlich. Und nach dem Tag konnte ich so von ganzem Herzen sagen, es war wie wenn Jesus mir im Gebet diese Frage stellt und ich habe gesagt, nee Herr, wo soll ich hingehen? Ich habe erkannt, dass du der Christus bist. Wo soll ich denn hingehen? Wer kann mir denn das geben? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und von dem Moment an ist für mich Friede ins Herz gekommen. Das war genau am nächsten Tag, habe ich dann bei den Kickers, also einen Tag bevor ich bei den Kickers dann final für mich die Karriere beendet habe, Vertrag aufgelöst habe. Und dann war natürlich viele Fragezeichen. Keine Ahnung, was Gott vorhat. Ich habe versucht, den
erstmal Dingen... Erstmal BSK eingetragen, oder?
BSK eingetragen, ja, aber ich habe erstmal versucht, den Dingen auch so nachzugehen, die mir vorher schon ja, wichtig waren als Spieler. Ich war ja immer bei diesen Bibelkreisen. Ja. Genki war auch so ein Kandidat, den ich damals in München im Bibelkreis schon als Spieler noch hatte. Dann waren wir oft bei Rafinha und so zu Hause, wo es dann diese Treffen gab mit Spielern, ne, von Nürnberg, von Bayern und so. Und wir waren da als junge Spieler mit dabei. Ja,
das war herrlich. Also wenn man überlegt... Ich war auch bei Bayern zu dem Zeitpunkt und ich weiß noch, beim VfB habe ich es, glaube ich, zu meinen Eltern mal gesagt, 2 Jahre zuvor, es gibt keinen Fußballer, der so glaubt wie ich. Also der halt wirklich nicht nur das so religiös glaubt, sondern so eine lebendige Jesus-Beziehung lebt. Und für mich war das auch dann brutale Ermutigung, dass ich dann halt unter der Woche, also dann Christian Derflinger auch vom FC Bayern, und Manu von 60, wir haben es fast wöchentlich eigentlich gemacht, uns getroffen. Und dann eben immer mal wieder auch dann mit ein paar Bayern-Spielern noch und von 60 auch und so.
Das war eine coole Zeit.
Das war Hammer, ja.
Ja, und da bin ich dann, als ich auch nicht mehr Spieler war, trotzdem weiter hingefahren. Habe auch den Kontakt zu meinen Mitspielern, die ich schon als Spieler da eingeladen habe, einfach weiter gehalten. So versucht, da dran zu bleiben. Das war immer noch sowas, wo mir auf dem Herzen lag. Ja, da denen nachzugehen und auch für die da zu sein. Auch in Bezug auf den Glauben. Und das habe ich weiter gemacht und dann war ich so am Studieren und irgendwann hat meine Schwester gesagt, komm mal an meine Schule, da sind so ein paar junge Kerle, die erreichen wir nicht, die hören auch gar nicht zu, wenn die Lehrer reden, aber du als Fußballer und so, du könntest dem doch mal erzählen.
Was, in Freiburg?
In Freiburg, christliche Schule. Und ich habe erst gesagt, nee, hör auf und so, ich habe jetzt Theologie studiert und ich mache so, war ja von diesem Jesus im Alten Testament so fasziniert, habe ich gesagt, ich will das machen. Dann sagt sie, nee, mach doch Fußball und nee, ich mache das und ging es hin und her. Dann haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt, eins so und eins so. Und dann war dieses Fußballseminar. Da war dann wirklich volles Klassenzimmer, viele Jungs, die begeistert waren. Ich habe ein paar Bilder gezeigt, mein Zeugnis erzählt. Danach war ich mit denen kicken im Pausenhof zum Soccer Court und die waren so begeistert, gell. Die sind mir an den Lippen geklebt und hab nicht gewusst, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie hat der Herr in mein Herz da was reingelegt, wo ich auf einmal eine Freude dabei hatte, während ich das gemacht habe und auch eine Chance da drin gesehen habe. Und ich bin dann nach Hause gekommen, ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, das war schon interessant, das hätte ich so nicht erwartet. Zum Glück war auch meine Schwester hartnäckig, ne? Weil wenn sie das nicht gewesen wäre, wäre ich da auch nicht hingegangen. Die hat mich so oft drangsaliert, bis ich dann da war und das so gemacht habe. Und dann war das so ein tolles Erlebnis, habe ich angefangen, das im Herzen zu bewahren. Dann kam irgendwann später die nächste Schule. Die hat gehört, dass ich dort war diesmal eine staatliche. Die hatten zu wenig Rallye- und Ethikstunden und haben jemanden gesucht, der dann Seminar hält. Und dann haben sie von mir gehört, okay, ich gehe dahin. Die hatten jetzt nicht wirklich was mit Gott und so zu tun, aber mussten das halt. Dann war da die Rektorin, hat mich voll euphorisch empfangen, hat gesagt, alle Schüler wollten das Seminar, ich kann ihnen gar nicht alle geben. Schön, dass sie da sind, muss ich sie halt mal wieder einladen. Und ich so, oh, was passiert hier? Wie kann ich hier von Gott überhaupt reden? Und keine Ahnung. Das lief unter dem Motto, Profifußballer, ehemaliger erzählt aus seinem Leben und seinem Glauben mit Gott oder so irgendwie. Und dann war ich da und dann war dieser ganze Saal voll. Und ich habe angefangen, erst zu überlegen, sage ich jetzt so, wie mache ich das? Christliche Schule ist klar, kannst du offen vom Glauben reden, staatliche Schule. Dann hat der Herr irgendwie mir das so, die Freimütigkeit geschenkt, mach's einfach authentisch, ehrlich, so wie es war. Dann habe ich das gemacht. Danach war ich noch kicken in der Halle und die waren so begeistert, das war unfassbar. Und dann laufe ich gerade so aus der Schule raus, tippt mich eine Lehrerin an. Da habe ich so gedacht, okay, was passiert jetzt? Jetzt kriege ich vielleicht Ärger oder so. Sagt sie, was haben Sie denn mit den Schülern gemacht? ich habe die ja noch nie so begeistert gesehen. Und ich habe gesehen, sie haben auch so ein Buch weitergeschenkt, so eine Kickerbibel. Kann ich auch eine haben? Währenddessen laufen wir ins Lehrerzimmer rein, ganz viele Lehrer am Mittagstisch. Sagt die nächste Lehrerin, ich hätte auch gern so ein Buch. Sagt die nächste, ich hätte auch gern so ein Buch. Dann sagt die Rektorin, Herr Bühler, mir lassen Sie aber auch so ein Buch da. Und ich habe gedacht, was passiert hier? Eine nichtgläubige Lehrerin hat die Kickerbibeln verteilt. Und ich bin rausgelaufen, die haben das alles gezahlt. Ich habe so zum Himmel hochgeschaut und konnte es gar nicht greifen, was hier gerade passiert. Ich wurde da irgendwo reingeschoben. Mhm. Ich habe da auch am Anfang nichts drin gesehen und auf einmal war mir klar, das ist dein Auftrag, den ich für dich habe. Habe ich das mit SRS, Sportluft, Sportler, auch eine christliche Organisation und ein christliches Werk gesprochen, die fanden es gut, haben mich da unterstützt. Ein paar ehemalige Mitspieler gefragt, ob sie das mit Videobotschaften, Live-Telefonaten unterstützen wollen. So hat es angefangen damals.
Also du hast dann so gesagt, okay, ich will jetzt einfach als Beruf so ein Stück weit an Schulen gehen und dort mein Zeugnis erzählen.
Naja, also ich hatte erstmal so nicht den Gedanken, das als Beruf zu machen, sondern ich habe einfach so nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich habe dann das Studium ja angefangen und da hatte ich dann auch so ein bisschen, okay, ich muss jetzt nicht gleich wieder Arbeit finden oder so, ein bisschen Freilaufding nachzugehen. Mhm. Und da habe ich aber gemerkt, da liegt vielleicht was drin. Und ich habe ja gehofft, dass dann, das Studium habe ich ja dann auch verlängert, bis auf 3 Jahre, dass ich danach halt weiß, was ich machen soll. Und so hat Gott so während dem Studium ja so nach und nach Dinge zusammengefügt, wie mir dann irgendwann klar war, am Ende vom Studium voll klar, was ich machen will. Okay. Da habe ich nur noch einen Namen gebraucht für das Ganze. Aber die Arbeitsfelder waren völlig klar rauskristallisiert. Und aus der einen Schule wurde die zweite. Und aus der zweiten, da waren es dann am Ende jetzt mittlerweile über 200 Schulen, ja, 40.000 so Kickerbibeln und Zeugnisse könnte ich euch erzählen. Das ist so ermutigend. Auch teilweise von Schülern, die sich danach gemeldet haben. Eine, die wirklich keinen Lebensmut mehr hatte, die psychisch wirklich down war. Und dann habe ich da erzählt, wie der Glaube mich durchgedrangen hat. Die hat gedacht, was erzählt denn der da? Nur wegen ihrer Freundin hat sie dann auch so eine Kickerbibel mitgenommen. Weil die gesagt hat, wir holen uns jetzt auch so eine. Hat angefangen, irgendwann in Kur drin zu lesen, weil sie immer das Gefühl hatte, sie soll jetzt mal in dieser Bibel lesen. Aber sie hat sich erst nicht getraut, weil sie gedacht hat, was denken die anderen Leute, wenn sie da eine Bibel liest. Aber immer in der Natur war der Gedanke, lese in dieser Bibel. Und da hat sie angefangen, hat mir geschrieben, von dem Tag an liest sie jeden Tag drin. Sie kann sich annehmen wie noch nie. Ein Frieden, eine Liebe. Es müsste doch jeder hören, was Jesus uns gemacht hat. Das ist das Schönste überhaupt. Und sie will sich so bedanken, dass ich damals gekommen bin und das weitererzählt habe. Und so Geschichten.
Das ist halt verrückt, ne? Wenn man sich überlegt. Klar, in erster Linie warst du ja, glaube ich, am Anfang auch viel im Rallye-Unterricht einfach unterwegs. Und sind wir ja mittlerweile auch noch, immer mal wieder, auch vereinzelt außerhalb vom Rallye-Unterricht. Man muss sich überlegen, dass ja im Religionsunterricht auch nicht nur Christen befinden, ne, sondern einfach welche, die halt so gesagt haben, ja, keine Ahnung, meine Eltern haben mich da halt eingetragen oder wie auch immer. Und dass die dann halt einfach so das mal kennenlernen, also eine lebendige Jesus-Beziehung in dem Leben, das Leben wurde verändert durch Jesus, das ist schon was Einzigartiges, ne?
Auch durch eine Welt mit dem Fußball, wo man ja irgendwo auch einen Bezug hat, wo man oft diese zwei Themen gar nicht so zusammenbringt, fördergründig, ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich halt das weiter immer im Herzen bewegt und dann war Studium fertig. Und dann habe ich so, ja, gewusst, die Aufgaben willst du machen. Fußball mit Vision kam über meinen Mentor damals, durch den ich zum Glauben kam. Der hat da schon mal ein Projekt gestartet, das lag irgendwie brach. Und da habe ich gedacht, ah, der Name ist cool, da kann man viel Fußball und mehr drunter verbinden. Habe ich ihn gefragt, ob ich den haben kann. Er hat gesagt, ja, mach das, ich übergebe dir den Namen. Und so hat es angefangen. Und jetzt für mich das Faszinierende ist ja, wie auch Gott schon vorher als aktiver Spieler Dinge vorbereitet hat. Ja, durch viel Frust und Enttäuschung und anders auch, als ich es geplant habe, durch, aber einfach mal ein paar Geschichten jetzt von unserem Team, die Jungs, die ich dann so mit dazugenommen habe. Hinter jedem war irgendwo eine Geschichte. Und das finde ich so spannend. Ne? Ich sitze jetzt hier heute mit dir, Genki, da auf dem Sofa. Wir waren damals als erstes so ein kleiner Bibelkreis von Fußballern, Bayern-Jugend, 60-Jugend und dann ab und zu bei diesen Profi-Bibelkreisen mit dabei. Dann war der Christian Derflinger noch mit dabei und jetzt sitzen wir heute da und machen Fußball mit Vision, 10 Jahre später. Damals, ne, hat Gott es irgendwie in München zusammengeführt, wir haben uns da kennengelernt durch verschiedene Faktoren und die Freundschaft ist bis heute geblieben. Dann gab es einen Spieler bei Nürnberg, Enrico Valentini, ja, der war bei der zweiten Mannschaft damals, jetzt lange auch Kapitän beim 1. FC Nürnberg in der Profimannschaft und ich habe mich gerade mit 18 so bekehrt, habe zu Jesus gefunden, der hat es auch ein bisschen mitbekommen, aber der konnte damit gar nichts anfangen. Das war halt eher so, ne, ich hätte auch nie erwartet, dass der jemals an Jesus glaubt. Und eher so ein bisschen, was ist denn bei dem los und so. Ne? Und dann 8 Jahre später oder so gehe ich in den Bibelkreis in Karlsruhe, gehe da gerade so ins Wohnzimmer rein und wer sitzt da? Enrico Valentini. Und ich gucke den so an, sage so, Junge, was machst du hier? Und der guckt mich an, sagt, hey, was machst du hier? Und so. Und dann hat er einfach über einen separaten Weg, ja, über einen Mitspieler in Aalen damals, der ihn zu einem Bibelkreis eingeladen hat, zu Jesus gefunden. Und jetzt spielt er in Karlsruhe, geht auch in den Bibelkreis und ich über eine andere Connections komme auch dahin. Und da war natürlich für mich gleich klar, okay, den Enrico, ja, da ist eine Verbindung durch unsere Geschichte, biografisch und jetzt auch durch den Glauben, den muss ich mit dabei haben so. Und der ist treu seit vielen Jahren, auch in Live-Telefonaten, auch unterstützt das Ganze mit Videobotschaften, mit Videotelefonaten und so weiter. So kam er mit dazu. Dann von Christian Derflinger zu Felix Uduka, ja, die zwei anderen Vorstände bei Fußball mit Vision, ist auch eine Hammer-Story. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als der Derfi eines Tages aus der Kabine rausgegangen ist, ist er mit dem Auto weggefahren, hat er so einen jungen Spieler da gesehen auf dem Weg zur U-Bahn mit seinen Krücken und hat den dann halt mitgenommen und der war erst so ein bisschen überrascht, weil der Christian Derfling hat ja schon bei Pep Guardiola und so trainiert, wieso nimmt er mich jetzt da mit und sieht mich überhaupt? Dann sind die auf dem Weg zur U-Bahn ins Gespräch gekommen. Und dann waren sie recht schnell beim Glauben auch und er hat ihm eine Kickerbibel geschenkt. Und dann immer auf dem Weg von zu Hause zum Training in der U-Bahn hat er angefangen drin zu lesen, dieser junge Spieler. Und hat dann irgendwann viele Fragen gehabt. Christian hat ihn mitgenommen in die Gemeinde und dort hat er dann zum Glauben an Jesus gefunden. Sein Bruder hat gedacht, was macht der jetzt immer sonntags? Hat er gesagt, komm doch mal mit. Kam der auch in die Gemeinde, hat auch zum Glauben gefunden. Dann ist dieser junge Spieler nach Ingolstadt gewechselt, hat den Mitspieler, dem es nicht so gut ging, hat ihm erzählt, dass er immer in die Gemeinde geht, Bibel liest, hat ihm eine Kickerbibel gegeben. Und der hat dann auch durch die Gemeinde und die Bibelkreise zum Glauben gefunden. Und von dem, der Bruder hat auch so gedacht, okay, was macht mein Bruder jetzt jeden Sonntag? Und der kam auch mit, hat auch zum Glauben gefunden. Und von dem, der beste Freund, war der Felix Uduka. Und so kam durch so eine Kettenreaktion, ja, von einer Kickerbibel, wo einer mal weitergegeben hat, in so einem Freundeskreis, einer nach dem anderen zum Glauben. Und der Letzte in der Kette war Felix Uduka. Und heute sitzt der Christian Derfling und der Felix Uduka zusammen, rückwirkend auf ihre Geschichte. So offensichtlich krass, wie Gott da geführt hat und gewirkt hat, zusammen und fragen sich, wie sie diesem Gott, der sie gerettet hat, der ihnen wahres Leben geschenkt hat, wie sie ihm dienen können. Christian Köppel, mit dem habe ich bei 60 gespielt. Ja, ich habe Leute eingeladen zu den Bibelkreisen immer, die oft, die sich bekreuzigen, wo du denkst, okay, ja, vielleicht kommt da einer mal mit, aber da hatte keiner irgendwie Bock und die haben mich alle komisch angeschaut. Dann war da ein so ein Spieler, ein Deutscher, nie erwartet, ja, dass der, ja, ihr wird sich das mal anschauen. Kommt er mit? Und Jesus hat auch angefangen, in seinem Herzen zu arbeiten. Da hatte der dieses eine Erlebnis, wo er auf dem Weg zum Stadion im Bus sitzt und halt dann mal in seiner Bibel nochmal blättert und dann Josua 1, Vers 9 liest, ja, sei stark und mutig, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst und so. Und das hat ihn irgendwie ermutigt, das war ein wichtiges Spiel und so. Und auch war noch nicht so lange im Glauben oder war erst gerade so auf der Suche, war offen, hat ihn ermutigt. Geht der ins Spiel, ja, ich weiß, Gott ist bei mir und so und schön. Und danach, nach dem Spiel, läuft er in die Kurve, ja, was weiß ich, 10.000 Zuschauer oder was. Und ist ein kleines Mädchen beim Abklatschen, gibt ihm Zettel in die Hand. Er hat erst nicht so richtig draufgeschaut, hat in seine Stutzen rein und dann in der Kabine holt er den raus, macht den auf. Josua 1, Vers 9, sei stark und mutig, sei stark und mutig, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Es war für den so, ja, ein krasses Erlebnis, persönlich, wie Jesus zu ihm gesprochen hat. Und so hat jeder irgendwie, hat man eine Geschichte mit jedem. Und
das fand ich übrigens auch crazy mit den Jungs aus München. Weil ich habe relativ am Anfang, wo ich, keine Ahnung, beim zweiten, dritten Mal Sportlergottesdienst, könnt ihr euch noch erinnern, in Corona-Zeit, 80, 90 also Leute.
Online war das,
online, ja, über Zoom. Und ich hab da ja reingeseppt und dann war ja am Anfang immer noch eine Gesprächsrunde, bevor es offiziell losging. Und da waren ja 10, 15 Leute und hatten einen Bildschirm an. Und ich dachte mir immer so, hä, das ist ja cool, woher kennen die sich alle? Und als ich das dann irgendwann erfahren habe, da ist eine Kombo aus München, die haben sich innerhalb kürzester Zeit alle bekehrt. Und das fand ich, also habe ich so noch nie gehört, vor allem auch in, wie du es gesagt hast, in dieser Kettenreaktion innerhalb so kurzer Zeit, fand ich auch crazy.
Ja, also es ist so rückwirkend auch sehr, sehr ermutigend, ja, so zu sehen, die ganzen Geschichten, wie der Herr wirkt, wie er auch, wenn man mit offenen Augen auch durchs Leben geht und ihm vertraut und ihn mit einbezieht, Dinge zusammenführt, wo manchmal rückwirkend du denkst, das ist wie, also so ein Drehbuch, ne, zu schreiben, es ist faszinierend. Und manchmal auch so unscheinbar, manchmal auch in Dingen, wo du durch Enttäuschung, durch Frust auch durch musst, aber trotzdem am Ende des Tages du mit Dankbarkeit zurückschauen kannst, weil du siehst, der den Plan von Anfang an hatte, der dich zu dem gemacht hat, was du heute bist, der war mit dabei und der hat es alles so im Hintergrund so gelenkt, dass du dort bist, wo du jetzt heute bist. Und er hat dich nicht nur gerettet, hat dir nicht nur die Augen geöffnet, dass du ihn brauchst, wo du davor so vielen anderen Dingen nachgelaufen bist und dir davon das Leben und so erhofft hast, sondern er hat auch noch einen Plan für dich. Mhm. Und der Plan, der ist größer, als du es dir jemals vorgestellt hast.
Aber irgendwie, ich denke mir da auch immer irgendwie auch logisch, ne? Weil er ist ja auch unser Schöpfer. Wenn man sich überlegt, wenn jemand etwas erschafft, dass er sich auch sagt, okay, das wird erschaffen dafür, es hat einen Sinn, warum derjenige dann auch auf die Welt kommt. Und in dem Sinne auch irgendwie logisch, dass Gott mit uns auch was Bestimmtes vorhat und da was reinlegt. Und ohne dass das jetzt heißt, es gibt nur eine Sache, sondern es sind ja, glaube ich, viele Sachen. Ja, bei dir war es ja auch erstmal der Fußball und dann eben Fußball mit Vision und auch noch viele andere Dinge nebenbei. Aber das finde ich irgendwie auch immer ermutigend, dass das eben unser Schöpfer ist und dass wir deswegen auch mit Vertrauen wissen dürfen, dass er einen Plan für uns hat.
Voll. Und wenn das dann irgendwie mal einem selber aufgeht, ja, dass bevor man überhaupt gesucht hat, dass dann Gott ist, der in seiner Liebe immer wieder einem so Wegweiser reingestellt hat oder auch Menschen über den Weg hat laufen lassen, die auf ihn hinweisen und dann auf einmal zieht er den Vorhang weg und du erkennst, wer er ist. Mhm. Und nicht nur das, sondern er gibt dir auch noch einen Auftrag, einen Sinn und all diese Dinge. Das ist so ermutigend. Das hat mir dann auch geholfen, so im Glauben nach vorne zu gehen, weil ich habe irgendwann gemerkt, ja, jetzt heute haben wir über 200 Schulen besucht und 40.000 von den Bibeln weitergegeben und durften viele auch so Sachen erleben, wie Menschen ermutigt wurden, wie das jungen Menschen irgendwo eine Perspektive und Hoffnung gegeben hat. Und das ist natürlich dann einfach auch überwältigend und auch in der Gespanntheit nach vorn zu schauen, was da überhaupt dann auch noch alles kommen kann, weil das jetzt schon so viel mehr ist, als ich mir jemals für möglich gehalten habe. Ich stand damals da mit 23 frustriert, wusste nicht, wie weitermachen und trotzdem jetzt meine Geschichte einen völlig anderen Weg, wie ich es mir ausgemalt hätte, so auf vorbereitete Umstände trifft und irgendwie, dass da jetzt eine ganz neue Perspektive da ist. Und es macht einfach unglaublich viel Freude, auch dann im Vertrauen weiterzugehen. Aber es war auch ein Prozess, es hat auch eine Weile gedauert. Ja. Es war nicht einfach so von heute auf morgen. So, es hat viel Vertrauen, auch viel Zerbruch mit sich gebracht, aber jetzt heute das so zu sehen, was Gott da auch vorbereitet hat. Und das ist jetzt nicht nur, ja, das eine sind jetzt so die Fußballer, die Geschichten, die Dinge, die wir da so erleben dürfen. Das andere sind die Schulen, wo uns sehr am Herzen liegt, auch Veranstaltungen und so, wo auch immer wieder Rückmeldungen kommen, die einen einfach im Herzen berühren. Aber das dritte sind auch so diese internationalen Projekte, die mir auch oft sehr, sehr viel Freude machen. Ja, wo man auch Dinge erleben darf, manchmal nicht nur jetzt wie in Südafrika, wo ich eingangs schon erzählt habe, sondern auch in anderen Projekten. Ja, ich war da mal mit Fußball in Indien, mit auch einem Fußballprojekt und so in verschiedenen Ländern, in Kenia, noch ein paar andere asiatische Länder. Und auch da erlebt man manchmal so Dinge, die echt brutal ermutigend sind.
Aber nochmal kurz zurück zu diesem Prozess. Also du kommst dann von dieser Schule nach Hause beziehungsweise beendest dann auch nach und nach dein Studium. Und wie war dann so ein bisschen dieser Prozess, dass du, also hast du die Jungs dann angerufen, wo du noch so ein bisschen im Kopf hattest, ja, mit denen beispielsweise ich oder Derfi, also Christian Derflinger, mit denen war ich doch im Hauskreis und war nicht noch da auch was mit Felix Udokai oder so. Wie war das, dass dann am Ende sich mehr oder weniger, wann war es, 2020 ungefähr?
Ja, 19 hat es dann angefangen.
Genau, dass wir so gesagt haben, ja, wir das wollen jetzt eine offizielle Sache. Genau, eine offizielle Sache. Wie war dieser Prozess?
Ja, Maui kam ja noch dazu.
Ja.
Das war das letzte Puzzleteil.
So nämlich. Hat. Und dann ging es richtig ab.
Dann haben wir so noch einen begabten Mann dazu bekommen. Nee, es war so, dass ja irgendwann, ich habe natürlich den Kontakt gehalten, auch durch diese Fußballarbeit. Irgendwann habe ich dann die Kreise nicht mal mehr nur besucht, sondern auch selber dann gehalten und so. Und da war eigentlich immer ein Kontakt da. Und ich habe auch zu euch ja immer versucht, den Kontakt zu halten und da auch euch mitzunehmen, was auch so passiert. Und dann habe ich die offenen Türen da gesehen. Das war ja ein ganz neues Feld, so hätte ich ja nie für möglich gehalten. Und dann gefragt, willst du nicht mal mitkommen oder mal Zeugnis geben oder mal ein Live-Telefonat machen, eine Grußbotschaft senden. Und dann hat sich das so nach und nach irgendwie ergeben. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, einen wöchentlichen Call im Gebet und so. Ich kann es gar nicht mehr so im Detail sagen, aber es hat sich dann so entpuppt. Und die Leidenschaft hat sich dann auch übertragen. Dann waren die Jungs irgendwie mit im Boot. Und dann haben wir uns wöchentlich getroffen zum Beten und zum Austausch, so persönlich, weil das auch immer das Ziel war, untereinander Gemeinschaft zu haben, sich zu stärken, sich zu ermutigen. Mhm. Ja, mit Leuten, die deine Welt verstehen, die deine Herausforderungen kennen, auch im Profisport so oder auf dem Weg dorthin. Und das hat uns viel gegeben und das hat einfach auch Gott dann vorbereitet und in Verbindung mit den Geschichten, wo wir rückwirkend gesehen haben, ja, das ist schon krass, wie Gott da gewirkt hat und warum ich den jetzt kenne und was da alles so für Dinge ineinander gegriffen haben, dass es so passiert ist und dann, ja, jetzt, dann hast du natürlich eine ganz andere Grundlage, auch wenn du jetzt nach vorne schaust, ne, so und,
Ich weiß auch noch, wie das bei mir damals war. Ich kriege jetzt die Bilder gerade auch wieder mehr so vors Auge, weil ich war ja auch in derselben Situation, dass ich so meine Karriere zu dem Zeitpunkt beendet habe und ich dann zu meiner Frau nach Ulm gezogen bin. Und du hattest dann, glaube ich, einen Schuleinsatz in Ulm auch, so in der Gegend, auch Illertissen. Und hast dann so gesagt, ja, komm doch da mal mit. Und dann war ich da auch bei dem einen oder anderen dabei und habe mir das angeschaut und du hast dann halt so gesagt, ja, das könntest du ja genauso machen. Du hast ja eine ähnliche Story wie ich. Und dann dachte ich, hat das auch so angefangen, in mir zu arbeiten, wo ich so dachte, stimmt eigentlich so, diesen Segen, den man da so sein kann für die Schüler, da passt es perfekt. Und so ging es ja dann bei mir auch los mit Schuleinsätzen. Und dann kam ja auch so ein bisschen Corona, ne, die Zeit, wo dann auch der Fußball wieder so ein bisschen, ja, zu bröckeln angefangen hat für viele, die auch noch aktiv waren. Ja. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch die Idee gehabt, oder? Mit dem Online-Gottesdienst. Mit dem
Online-Gottesdienst haben wir erst dreimal die Woche und da waren echt 70, 80 Spieler teilweise drin. Das war total unfassbar. Also in der Anfangsphase von Corona. Und das hat ihm auch nochmal so einen richtigen Schwung gegeben, wo wir echt gemerkt haben, wow. Und da haben dann auch wieder ja Spieler zum Glauben gefunden, die heute Teil von unserer Runde sind und so und vom Netzwerk. Und das ist echt ermutigend. Und Maui, da kamst ja du auch ins Spiel, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir die gleiche Frage auch gestellt am Bodensee. Ich dachte mir, gibt es noch Fußballer da draußen, die auch gläubig sind, wie kann man das beides verknüpfen und dann musste ich mich ja eigentlich nur noch ins gemachte Nest setzen. War ich sehr, sehr dankbar. Preis den Herrn.
Nee. Weißt du noch, wie du zu dem
Link weiß ich noch, bist? Genau. Weiß ich. Also ich weiß auch den ersten Kontakt des weißt du es noch? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt
habe. Doch, ich glaube, du hast in der Folge schon mal erzählt, aber gerne nochmal.
Dani Strehle hat mir geschrieben von Instagram. Ich weiß nicht, du hattest keinen Instagram, glaube ich, Kanal, ne?
Damals noch nicht, ne.
Damals nicht und hast dann irgendwie über Instagram Kontakt aufgenommen, hattest, glaube ich, irgendwo ein Zeugnis gelesen.
Hauptsache, einer hat nicht zurückgeschrieben.
Und ich dachte mir so, nee, ich wollte auf gar keinen Fall Social Media und Anfragen, Interviews, ich musste selber erstmal irgendwie klarkommen mit der neuen Situation und dachte mir, ja, klingt irgendwie ganz interessant, aber ich gehe jetzt mal nicht näher drauf ein, ich habe mich auch gar nicht so richtig schlau gemacht. Und irgendwann sind wir dann wieder in Kontakt gekommen. Ich konnte mich noch an die Nachricht erinnern, dass ich den Namen ja schon mal gehört habe und fand es sehr, sehr spannend. Habe dann die Einladung, glaube ich, über Mario Aizaga auch bekommen. Der wohnt ja da in der Nähe, wo ich gelebt habe in der Zeit. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und ich war sehr, sehr begeistert eben von all den Menschen, von all den Leuten, von eurer Hingabe für andere Menschen, für Jesus. Und dachte mir, ja, also ich habe genau die beiden gleichen Anliegen. Und dann irgendwann kam Manu auf mich zu und hat gesagt, ja, kennst du uns jetzt eine Weile? Wir haben auch dafür gebetet und kannst dir vorstellen, da irgendwie mit dabei zu sein. Und wie du es gesagt hast, ne, Gott wirkt dann einfach so an einem Herzen und zeigt denen dann so neue Türen und neue Wege. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar.
Ja, und ich finde auch, das ist so krass, weil wie einen das ermutigt, wirklich auch mutig die Botschaft weiterzugeben, ne? Weil ich weiß auch, dass der Christian Derflinger, der Derfi, dass er viele Kickerbibeln verteilt hat, ne? Also der Leon, der die damals bekommen hat, dieser Jugendspieler von Bayern, der war nicht der Erste, also bin ich mir ziemlich sicher, auf jeden Fall nicht der Letzte. Und viele weiß man auch nicht so richtig, ne? Viele haben die wahrscheinlich wirklich dann in die Ecke geworfen und haben dann nicht so eine Kettenreaktion ausgelöst, aber bei Leon war es dann halt so und es hat sich am Ende so gelohnt, weil noch so viele andere dann zum Glauben gefunden haben und sich dann auch sowas wie Fußball mit Vision nochmal ja draus entwickelt hat oder gestärkt wurde dadurch. Und bei mir war es ja auch so, dass der viel zum Glauben gekommen ist, ne, weil ich meine Bibel im Internatszimmer auf den Nachttisch gelegt habe. Ne? Also ich habe gar nicht groß verkündet oder so. Und er hat es gesehen, hat nachgefragt und kam dann mit in die Kirche und dann, das war ja schon mal auch nochmal ein Dominostein sozusagen davor. Haben
wir uns dann auch kennengelernt, ja.
Genau.
Ja.
Und ja, das ist einfach ermutigend, ne, dass man das auch so sieht, wie viel Gott aus dem Wenigen, was wir machen können, am Ende Großes macht.
Und einfach auch mutig zu sein, zu bekennen, zu vertrauen, weil Jesus lebt und er führt. Und das dann so zu entdecken, auch die Berufung und zu wissen, warum man da ist, wo man gerade ist. Ja, wer einen sendet und wozu er einen sendet, sage ich immer. Das ist was unglaublich Schönes.
Ja.
Nochmal chronologisch, wann war dein erster, denn wann war das in Freiburg? Der erste Schuleinsatz? Das war
2018, glaube ich noch.
2018 war der erste Schuleinsatz quasi, wo so es angefangen hat, diese Berufung zu wachsen.
Oder 2019 kann auch sein. Also Anfang 2019. Dazwischen war ich noch ein bisschen so im Ausland auch. Werde ich vielleicht gleich noch ein, zwei Geschichten erzählen. Aber ja, das hat damals angefangen. Und dann ist es ein Verein geworden, 2022. Und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wir haben noch einige heiße Eisen im Feuer, wo ich sehr, sehr gespannt bin, was da noch kommt, was der Herr noch vorbereitet hat.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Riesensegen, was sich jetzt auch schon daraus entwickelt hat. Also dieses Hauptherz ist ja schon für einen Profifußballer, weil wir auch gemerkt haben, dass es für uns nochmal so, neben natürlich der Kirche, Gemeinde, wo wir natürlich auch immer wieder waren und das für uns auch schon was Fundamentales war, aber dann unter der Woche einfach noch sich mit anderen Fußballern zu treffen. Ich erzähle auch immer gerne so die Geschichten, wo man sich einfach hauptsächlich um Fußballthemen ausgetauscht hat, weil man das mit anderen auch nicht konnte. Ne? Wenn ich jetzt meine Mama erzählt hat, ja, ich bin verletzt, dann hat sie halt so gesagt, es wird schon irgendwie wieder, aber das hat mich jetzt nicht so richtig getröstet. Aber wenn ich natürlich mit euch drüber geredet habe und ihr dann erzählt habt, wie ihr damit umgeht, dann war das nochmal was ganz anderes. Und das ist halt so was Ermutigendes nochmal in dieser Bubble auch. Und gleichzeitig natürlich auch andere, die...
Eyespray hat immer geholfen. Ne?
Was?
Eyespray drauf.
Ja, genau. Von uns. Das hat die Mama vielleicht höchstens noch gemacht. Ja, okay. Oder Pferdesalbe oder so. Nee, aber auch, ne, wenn man Köppi vielleicht fragen würde, hätte er sich in eine normale Kirche einladen lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber dadurch, dass es halt ein Mannschaftskollege war, der so gesagt hat, ja, wir treffen uns bei dir zu Hause, war es auch nochmal, glaube ich, was anderes für einen Fußballer. Ein bisschen eine niedrigere Hemmschwelle. Und deswegen sind es so schöne Geschichten einfach, die
Und das ist auch das Besondere dieser
Bubble gewachsen
an Fußball mit Mission. In einem anderen Podcast, da wurde dir ja die Frage gestellt, so gibt es das noch irgendwie in der Fußballbranche, gibt es da noch irgendwelche anderen Christen, die sich da engagieren? Und natürlich gibt es die. Es gibt Gemeinden und es gibt vereinzelt Pastoren. Aber ich glaube, du hast so ausgedrückt, und das können wir ja alle bestätigen, dass so auch innerhalb vom Fußball oder Menschen aus dem Fußball, die selber Profis waren, dort wirklich das Anliegen haben, das mit dem christlichen Glauben zu verbinden und einfach ihre Plattform da zu nutzen, das macht uns schon irgendwie besonders. Und das ist auch für jeden, der bei uns irgendwie da hinzugefügt wurde in den letzten Jahren, berichten ja alle das Gleiche.
Ja, vor allem, du musst dir halt überlegen, ne, die Profis, viele wollen ja was von denen. Viele wollen sie irgendwie, ja, in negativen Sinne, sage ich mal, ausnutzen für Dinge. Aber wenn natürlich ein, beispielsweise jetzt ein Udokai, einen Mitspieler einlädt, dann weiß der, okay, der Udokai ist eventuell noch bekannter als er selber, er hat mehr Geld als er, und warum sollte er ihn irgendwie ausnutzen wollen, sondern ihm geht es wirklich um ihn als Person. Und das ist halt, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Nicht
nur, weil der jetzt irgendwie fame ist oder man irgendwie denkt, das wäre cool, weil wenn du berühmte Leute kennst, in Anführungsstrichen, kannst du ja auch selber so dich gewissermaßen immer damit rühmen und so weiter. Und da einfach von Fußballer für Fußballer, wo man als Mensch sich begegnen kann, so eine Bewegung zu schaffen, die sich ermutigt, die die Welt versteht, in der man ist, das ist schon einfach auch ein Segen dann.
Voll. Und es war auch so, wo du dann ja auch die Karriere beendet hast, dann war es, das war auch ein bisschen vor mir noch, ich glaube ein, zwei Jahre, und dann war es für mich natürlich auch blöd, okay, Manu ist jetzt weg aus München, der ist dann auch, glaube ich, fast zeitgleich zu einem anderen Verein gewechselt außerhalb von München, und das war dann auch irgendwie immer so blöd, dass das dann auch aufgehört hat, ne? Also, und das ist ja auch so ein bisschen der Herzschlag, dass wir das halt ein bisschen organisierter auch machen wollen, dass solche Bibelkreise dann auch in den Städten bleiben, auch wenn vielleicht vereinzelte Personen dann wegziehen und so. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil es ist natürlich absolut in Ordnung, wenn einer, keine Ahnung, in Bremen jetzt nicht einen Fußball mit Vision Bibelkreis macht, sondern das einfach selber macht, das ist natürlich genauso schön. Aber es ist halt oft so, wenn die Person dann weg ist, dass es dann halt auch so ein bisschen in sich zusammenfällt. Und deswegen ist es auch eine schöne Sache, die sich bei uns so entwickelt hat. Genau. Ich weiß nicht, ob du hast noch gesagt, du hast auch noch Geschichten, weil ich glaube, das ist auch weiterhin so ein bisschen dieses Thema, dass das natürlich auch nicht aufhört auf einen Schlag, dass man irgendwie das so verarbeitet hat, auch so ein Karriereende und so, aber einfach noch, also wenn du da noch Geschichten hast, gerne, wir kleben ja eher an deinen Lippen, also dass da gerne noch welche teilen.
Ja, was heißt also Geschichten? Ich glaube, es ist immer auch ermutigend zu hören, was Gott einfach tut. Und wenn du erlebst, dass Gott dich beruft und dass Gott auch wirkt und dass, wenn du nach seinem Reich trachtest, er dir auch alles andere hinzutut. Das war bei mir am Anfang ja so, wo ich dann diesen Job angefangen habe, so in diese Abhängigkeit zu gehen. Ja, du musst jetzt hier dein ganzes Gehalt selber durch Spenden zusammenbringen. Wie soll das funktionieren? Mhm. Ich habe gedacht, ich hatte einen klaren Ruf. Ich mache das mal für 2 Jahre und dann schauen wir mal. Und ich habe niemand nach Geld gefragt und Gott hat im ersten Jahr das schon geschenkt, dass halt weit mehr als das, was ich gebraucht hätte, auf diese Kostenstelle reingekommen ist und so. Also das durfte ich wirklich erleben und es stärkt dich dann auch im Glauben, weiterzugehen. Und dann waren es einfach auch so ganz praktische Erlebnisse. Ich war kurz bevor ich dann mit Fußballmission gestartet habe, war ich noch in Serbien in einem Flüchtlingscamp und es war auch eine krasse Story, die da so war, ne? An der Grenze nach Kroatien, wo die ganzen Flüchtlinge sich gestaut haben, weil sie in die EU rein wollten, aber nicht konnten. Das war immer so ein Räuber- und Gendarmenspiel, irgendwie über die Grenze es zu schaffen. Und dann wurden sie wieder gepackt und bei Winter und Kälte da wieder zurück nach Serbien gesteckt und verprügelt und all das. Und in so einem Camp war ich kurz vor Weihnachten, weil ich einfach gedacht habe, bevor Fußball mit Vision so losging offiziell und mein Studium fertig war, hatte ich noch ein bisschen Zeit und ich wollte einfach mal praktisch an Weihnachten dienen. Und es gab einen Ort, wo ich nicht hin wollte, das war Serbien Flüchtlingscamp. Aber weil ein Freund davon erfahren hat und auch mit wollte, der hat mir halt einen Zeitrahmen genannt und da war nur diese Option möglich. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, gehen wir halt nach Serbien. Das war für uns so ein prägendes Erlebnis, diese ganze Woche. Wir haben gleich am Anfang einen Iraner kennengelernt und der hat offen geredet, hat da ein bisschen mitgeholfen. Wir haben mal Tee ausgeschenkt in so einem Zelt, wo die kommen konnten, Schach spielen, Wäsche waschen, so Zeugs, einfach für die da sein. Die wussten, das ist ein christliches Zelt und trotzdem sind sie oft gekommen, weil sie gesagt haben, das ist irgendwie ein Ort der Liebe und so. Und da war ein Iraner, der hat immer so gesagt, ja, das mit Jesus und so. Emotional ist es zwar schön hier, Jesus liebt dich, glaube an ihn, aber er braucht auch so rationale Argumente. Dann habe ich mit dem da diskutiert und das hat ihn irgendwie fasziniert. Und der wollte mit dem Islam nicht mehr so viel zu tun haben, weil er irgendwie da auch viel Missbrauch erlebt hat im Iran selber. Und so haben wir uns viel unterhalten und irgendwie hat Gott mir den aufs Herz gelegt, habe angefangen für den zu beten. Ein paar Tage später habe ich ihn dann wieder getroffen, hat angefangen so seine ganze Geschichte zu erzählen. Ich saß da und habe irgendwann so gedacht, ich würde ihm gerne auch was weitergeben, was ihm Hoffnung gibt in seiner Situation. Da habe ich innerlich so gebetet und auf einmal fängt er an so zu sagen, ja, er glaubt nicht mehr so an Religion, sondern für ihn ist Gott jetzt eher wie ein Freund. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt hat doch Jesus auch mal gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Mhm. Niemand hat größere Liebe, als der sein Leben für seine Freunde gibt. Dann habe ich ihm das so erzählt. Dann hat er gesagt, echt? Okay, ist Gott wie ein Freund für dich? Ja, das ist auch ein Wesensaspekt, nicht nur, aber er begleitet mich, er ist immer für mich da und so. Da hat er so gesagt, ah, interessant. Und auf einmal zitiert dieser junge Mann einen Bibelvers, ohne dass er jemals in der Bibel gelesen hat. Ich gucke ihn so an, sag so, woher weißt du das? Aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7, hat er zitiert. Woher weißt du das? Guckt er mich so an. Hey, woher weiß ich was? Dann sage ich, du hast gerade im Wortlaut Jesus zitiert. Dann sagt er so, das kann nicht sein. Ich habe nie in der Bibel gelesen. Da habe ich ihm das aufgeschlagen, ist ihm die Kinnlade runtergefallen. Er sagt, ich kann es nicht glauben. Exakt derselbe Wortlaut. Das war die goldene Regel. Ja, so, du musst den anderen genauso behandeln, wie du selber behandelt werden möchtest. Mhm. Das ist in dem Zusammenhang. Und dann sagst du, das kann doch nicht sein. Ich habe nie in der Bibel gelesen. Exakt derselbe Wortlaut. Dann sage ich, ja, weißt du, vielleicht hat Jesus schon lange an deinem Herzen angefangen zu arbeiten, ohne dass du es weißt. Mhm. Da ist er gegangen mit dieser Bibel und hat angefangen, Kopf zu schütteln und rauszugehen. Und dann habe ich ein paar Tage später wieder getroffen, kam ihm, oh, er liest in der Bibel, das ist ja so anders wie ein religiöses Buch, wie er sich's vorgestellt hat und Jesus, die Geschichten. Und am letzten Abend kam er, habe ich gesagt, du, ich würde dir wünschen, dass du irgendwann nach Deutschland kommst und wir uns wiedersehen, aber noch mehr wünsche ich dir, dass du deinen Erlöser kennenlernst. Da hat er mich angeschaut und gesagt, ja, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich habe letzte Nacht das erste Mal zu Jesus gebetet. Und das war für mich krass. Wow. Das war krass. Die Story war da noch nicht zu Ende. Ja, wir haben den Kontakt gehalten. Ich bin zurück. Weihnachten, da war so dankbar für diese Geschichte. Und irgendwann habe ich ihn dann angerufen, 3 Monate später. Ja, wie geht's? Beschissen, wollte sich das Leben nehmen, hatte keine Hoffnung mehr. Hat es mittlerweile 30 Mal probiert, immer wieder geschnappt worden, zurück in die nach Serbien geworfen. Und hat er gesagt, nee, er kann nicht mehr. Und so. Dann habe ich gefragt, ob er noch Bibel liest. Sagt, ah, geht nicht. In dem Kontext, wo er gerade unterwegs ist, schwierig. Ja, betest du noch? Ja, betet noch. Ja, zu wem betest du? Sagt er, zu Gott. Dann frage ich so provokativ, zu welchem Gott? Sagt er, zu meinem Gott. Dann sage ich so, ja, weißt du, vielleicht hört dein Gott dich nicht. Ich habe dir doch gesagt, allein Jesus Christus kann dir jetzt helfen. Ich weiß nicht wie, aber John, wir müssen jetzt, das war sein Name, den er dann westlichen Namen genommen hat, wir müssen jetzt beten. Dann habe ich für ihn gebetet. Er war richtig gefasst und so aufgelegt. 3 Tage später spammt mein WhatsApp. Manuel, du kannst nicht glauben, ich bin auf dem Weg durch Italien Richtung Deutschland. Im nächsten Versuch, wo du gebetet hast, ich habe es geschafft. Ich muss den Menschen erzählen, wie groß Jesus ist und so. Ich möchte auch Leuten erzählen, wie du das machst, dass Jesus lebt und so. Faszinierend. Dann hat er bei mir gewohnt, 3 Monate. Wir hatten viel Zeit, hat auch gearbeitet in einem Betrieb zu Hause von mir. Und musste dann leider weiter nach Schottland, aber ist dort mittlerweile auch in der Gemeinde. Hat immer noch Auf und Abs, aber ist getauft und wir haben immer noch einen guten Zugang und ich hoffe, dass wir bald mal wieder Weihnachten zusammen feiern können. Es war so ein Prozess, also eine echt bewegende Story dort. Ja, war eine von vielen. Ich weiß noch, es gab einen anderen Typ, das war auch lustig, der kam immer jeden Tag und hat so Tee getrunken. Manche in den Ländern trinken ja sehr viel Tee. Da war einer ohne Zucker und einer mit Zucker. Ja, so riesen Kübel. Und ich war halt hinter der Theke und da war einer aus Bangladesch, das wusste ich damals noch nicht, aber so ein kleiner, der war mir sympathisch. Ich habe immer so mit dem ein bisschen Späße gemacht. Irgendwann sage ich so, du, du kriegst jetzt hier von dem anderen Hafen hier, ne? Weil, oder von dem anderen Bottich oder Krug oder was auch immer. So, du hast so viel Zucker sonst hier, nicht immer so viel Zucker. Und dann sagt er so, hat er gelacht, nee, give me sugar und so, weißt du. Dann immer ein bisschen Spaß gemacht und irgendwann sagt er so zu mir, ey, Manuel, warum bist du hier? Und dann sage ich so, weil die Liebe Gottes mich verändert hat und ich diese Liebe gerne teilen möchte. Und dann sagt er so, also kein Vorteil für dich. Dann sage ich so, nee. Da hat er den Kopf geschüttelt und ist weggelaufen. Ich habe gesagt, ich zahle sogar 450 Euro dafür. Dann hat er, ist er weggelaufen und gesagt, ich kann es nicht glauben. So, dann weiter immer mal wieder Begegnung gehabt. Irgendwann sehe ich den auf dem Parkplatz bei Nacht und hatte eine englische Bibel in der Tasche. Dann habe ich gedacht, ja, ich schenke die dem einfach mal. Dann halte ich ihm so die Bibel hin, sage, hey, ich will dir die gerne schenken. Dann guckt er, was ist das? Sage ich, es ist eine Bibel. Sagt er so, why do you want to give me Bible? So richtig. Ich so, boah, okay, du, alles gut, hab sie wieder eingesteckt. Ich hätte gerne Bibel geschenkt, aber alles gut und so, wir sehen uns und bin gegangen. Schönen Abend. Am letzten Abend kommt dieser Typ wieder, nachdem wir schon geputzt und aufgeräumt haben, sage ich so, der kam ja oft, du, jetzt gibt's echt keinen Tee mehr, wir sind fertig. Nee, ich bin nicht wegen Tee hier. Du hast gesagt, du willst mir eine Bibel geben. Da habe ich gesagt, bist jetzt extra gekommen, dass ich dir eine Bibel gebe? Ja, weil ich möchte verstehen, warum du hier bist. Hat er die Bibel mitgenommen, ist gegangen. Nie mehr wieder gesehen. Aber es war eine Woche, die war echt brutal. Dann hat ein anderer Iraker zu mir gesagt, ja, ich mag den Jesus, an den ihr glaubt und so, weil er hat sein Leben für seine Leute gegeben und so. Und habe ich ihm auch eine Bibel geschenkt. Und das der Höhepunkt war, eine Bibel war so eine arabisch-deutsche, halb-halb, die hatte ich auch eingepackt. Und die für die Iraner, Farsi, sind alle weggegangen. Aber die eine Bibel, da habe ich am Anfang noch zu meinem Kollege, der mir die gegeben hat in Deutschland, gesagt, die brauche ich nicht. Was will einer mit so einer halbdeutschen Bibel? Der kann das ja nicht mal lesen und so. Dann habe ich immer so die eine Bibel noch gehabt, arabisch-deutsch, und habe mich so gefragt, für wen ist die her? Und irgendwann steht so ein Typ hinter mir, als ich gerade beim Schach zuschaue. Und ich denke so, was will der so? Und irgendwann spricht er mich auf Deutsch an mit so Kapuze, so, hallo, mein Name Elias. Ich sage so, hey, du kannst Deutsch. Erstes Mal, dass ich Deutsch gehört habe dort in diesem Camp. Und dann sagt er so, ein bisschen, kannst du mir deine Geschichte erzählen? Ich muss wieder lernen, Deutsch hören. Dann habe ich mich in dem hingesetzt, habe ihm erzählt von Jesus, vom Fußball, warum ich hier bin. Hat er mein Zeugnis gehört. Ich wusste aber noch nicht, was für eine Sprache der spricht. Und er lag mir sehr am Herzen und der ging dann auch. Und ich habe dann nichts mehr von ihm gehört. Du kannst an diesem riesen Camp die Leute nicht suchen. Wenn sie nicht zu dir kommen, dann findest du die nicht. Und habe immer gebetet, dass ich den nochmal sehe. Und am letzten Abend kommt er wieder ins Zelt auch. Es waren 3 Begegnungen am letzten Abend. Es war krass. Ich war ja nur eine gute Woche dort. Dann kommt er ins Zelt und ich sage so, hey Elias, dass du nochmal kommst, wie schön. Ich habe schon gedacht, ich sehe dich nicht mehr, ich reise heute ab. Und dann saß man so beieinander und sage ich, du, ey, welche Sprache sprichst du eigentlich? Der hat mir davor erzählt, dass er aus Palästina kommt und so. Und ich habe das nicht gewusst, was die da so sprechen damals. Ne? Und dann sagt er so, Arabisch. Dann sage ich so, jetzt weiß ich, für wen ich die Bibel mitgenommen habe. Habe ich sie ihm gezeigt. Jetzt möchte ich dir gerne schenken. Hier hast du Deutsch, hier hast du Arabisch, kannst schön vergleichen und so. Es war für den wie angegossen. Und diese eine Bibel, die ich erst nicht mitnehmen wollte, ist so dann noch weggegangen. Und es war echt sehr, sehr ermutigend, diese ganzen Geschichten zu hören. Ja, es kamen dann weitere Auslandsaufenthalte, sehr bereichernd. Nicht nur das in Südafrika, sondern auch in Kenia, in einem Kinderheim oder auch in anderen asiatischen Ländern, wo du dann halt so Geschichten hörst, dass Menschen an einem Ort, wo du öffentlich nicht über Jesus reden darfst teilweise, und dann die Frage hast, ja, wie glaubt ihr zu einer an Jesus, ne? Und du fragst sie und dann erzählen sie dir, ich war Alkoholiker, habe auf der Straße gelebt, ich hatte keine Hoffnung und dann war ich in so einer Drogenrehabilitationseinrichtung und irgendwann kam da einer und der hat zu mir gesagt, ja, euch kann niemand mehr helfen, nur noch Gott. Dann hat er gesagt, Moment, ich bete die ganze Zeit und so zu Allah und hier, ich war in jeder Moschee hier in der Gegend und das hat er nur so ganz frech zu ihm gesagt, ja, du musst Gott durch Jesus Christus suchen und nicht durch Mohammed. Eigentlich richtig krass in dem Kontext. Mhm. Aber der hat einfach so diesen Mut gehabt, das so zu sagen. Und hat gesagt, ich habe eine christliche Einrichtung für dich, geh da mal hin, die können dir helfen. Dann ist er da hingegangen, dann hat der Pastor dort gesagt, du, wir können dir auch nicht helfen, hier ist ein Buch. Lest es mal, es war eine Bibel. Der Gott von dem Buch kann dir helfen, aber du musst dich selber auf die Suche machen. Da hat er in einer Woche das ganze Neue Testament durchgelesen. Und irgendwann mal bei einer Stelle im Kolosserbrief, wo steht, dass Jesus für die Sünden aller gestorben ist. Da hat er einen Pastor gefragt, zählt es auch für mich? Sagt er, ja, es zählt auch für dich. Dann hat er sich gefreut und hat angefangen, das erste Mal zu beten. Du Gott von dem Buch, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dir dienen. Wenn du mich hier rausholst, dann werde ich dir dienen. Und er hat vorher so viel probiert und ist nicht losgekommen von dem ganzen Drogenzeugs und so. Und dann in der Nacht hat er einen Traum gehabt, wo Jesus ihm im Traum begegnet ist. Und eine Liebe, eine Wärme, alles abgefallen. Und er ist dann verschwitzt aufgewacht mitten in der Nacht und der ganze Drogensumpf war weg. Und er wusste, dass das Jesus war.
Krass.
Und dann hat er angefangen, Jesus zu dienen. Und jetzt treffe ich den bei so einem Pastorenkick in diesem Land dort. Und beim Mittagessen fragt ihn so, ja, wie kommt es eigentlich, wie ist denn dein Zeugnis, ne? Bei uns Konfi-Unterricht, Rallye-Unterricht, man hört immer wieder was so von Gott. Mhm. Aber dann im Ort, wo das eigentlich öffentlich nicht geht, so Geschichten halt, eine nach der anderen. Oder in einem anderen Land auch, da war ich kicken mit einem deutschen Team gegen so lokale Mannschaften und so. Und da war einer, der hat gewusst, ich habe höher gespielt, der hat mich wirklich die ganze Zeit gefoult und der hat mich wirklich die ganze Zeit gekratzt und gebissen. Und mich hat es da auf diesem Sandplatz hingehauen, Blut überall, weißt du, so dieser Staub. Und es war richtig heiß und irgendwann hatte ich Schnauze voll. Da hat er mich umgerissen. Ich bin auf so einen Stein, hat mir so ein Hautfetzen hier weggerissen, voll mit diesem Sand und so. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Was mache ich hier irgendwo in Asien, in so einem heißen Land? Und dann war ich dort. Und danach gehen wir so mit unseren Jungs weiter. Er hat noch vor, so zum Gottesdienst zu so einem Treffen einzuladen. Und dann kommen die da mit. Und der Prediger predigt so und sagt am Ende so, wenn jemand sein Leben Jesus geben will, ich denke mir so, ja, da wird jetzt keiner aufstehen und so. Und dann sagt er so, ja, da hinten sind ein paar Leute, Manuel und noch ein paar andere. Und für die, könnt ihr dann gerne euch beten lassen. Die kommen nach vorne, wenn ihr euer Leben Jesus geben wollt und beten für euch und so. Und ich habe gedacht, ja, kommt doch eh keiner. War eh so frust, ne, und verschwitzt und eklig und habe gedacht, was mache ich hier und so, richtig genervt. Und dann auf einmal fängt so Musik an zu spielen, steht der Erste auf, geht nach vorne. Dann steht der Zweite auf, geht nach vorne. Ich denke so, was passiert hier? Dann mein Kollege neben mir steht auf, tippt mich auf die Schulter, sagt, komm, geh vor, wir sollen für die beten und so. Dann ich so voll lustlos, stehe so auf, schlender da nach vorne. Am Ersten für den wird gebetet, für den Zweiten wird schon gebetet, der Dritte, ich gucke den an. Dann war das genau der, wo mich die ganze Zeit gefault und umgerissen hat. Er sagt so, er möchte sein Leben Jesus geben, ob ich für ihn beten kann. Mir sind fast die Tränen gekommen. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Es hat mich so beschämt. Weißt du, ich denke mir so, was mache ich hier? Und ich bin hier in dem Land hier, ne? Und es ist heiß und die Plätze und der Sand und es manchmal stinkt auch ein bisschen und so. Ne? Das ist schon andere Hygienestandards wie bei uns teilweise und so. Ne? Und dann bist du dort und denkst du, warum machst du das überhaupt? Und dann reißt er dich da um und der Herr sagt, ja, das kann ich draus machen. Amen. Und das war für mich so ermutigend auch, weißt du, so, dann bin ich dort so weggegangen, habe gedacht, ja, das hat mich echt gedemütigt. Wenn das ist allemal wert, dass du dir hier Schurfwunden holst. Ich hatte danach noch mit Antibiotika richtig lang Theater, das wieder zuzukriegen. Es hat geeitert und alles. Aber das ist allemal wert. Das kann ich da draus machen. Das ist es wert. Wenn ein Mensch dann zu so einem Punkt kommt dadurch, ne? Und das war für mich dann echt auch wieder ermutigend. Und so Geschichten könnt noch viele erzählen, einfach, die mich da im Glauben so gestärkt haben, diese Sehnsucht, Gott zu erleben, sich ihm hinzugeben, ihm zu vertrauen.
Das ist tatsächlich was, wo ich ein bisschen neidisch auch bin und wahrscheinlich viele Fußballer, weil genau solche Erlebnisse im Ausland sind halt schwer möglich. Ne? Ich durfte das ja auch einmal erleben, in Israel zu sein, 2019, aber auch nur, weil ich damals in Anführungszeichen Verbandsliga gespielt habe und mit dem Verein sprechen konnte, dass ich über Ostern da mal ein, zwei Wochen weg bin. Aber solche Erlebnisse mit Gott auch zu machen im Ausland, in anderen Kulturen, finde ich schon sehr, sehr ermutigend und ich wünsche es mir natürlich auch irgendwann mal zu erleben, irgendwann nach der Fußballerlaufbahn. Aber wenn ich das immer wieder höre oder lese, bin ich selbst immer wieder begeistert und ermutigt.
Ja, ich denke auch Ermutigung einfach für die Leute, die vielleicht jetzt oder früher oder später in so einer Situation sind, ne, dass sie halt, sei es jetzt beispielsweise wirklich auch der Fußball für jemanden beendet ist oder eben generell ein großer Lebensabschnitt vorbeigeht, wo man vielleicht auch so ein bisschen hilflos ist, da einfach zu sagen, ja, Gott das Leben hin, legen, was hast du für mich vor und vielleicht das ein oder andere auch mal zu machen, was man noch nie gemacht hat. Muss ja jetzt nicht immer so ein Auslandstrip sein, aber kann, glaube ich, wenn man das jetzt so gehört hat, eine sehr, sehr gute Option sein. Oder auch andere Dinge, wo einfach Gott so sagt, ja, probier mal was Neues aus. Also das war auf jeden Fall cool, auch weil man ja, wie gesagt, auch nicht so richtig weiß, was macht jetzt so ein Profifußballer, wenn er nicht Profifußballer wird. Und sowas jetzt zu hören, war auf jeden Fall richtig cool. Und klar, Manu als Vorstand von Fußball mit Vision ist jetzt auch nicht das letzte Mal beim Podcast mit dabei. Von dem her werden wir wahrscheinlich die ein oder andere Geschichte, die du jetzt noch vorenthalten hast, sicherlich noch hören. Und da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, wollen wir einen Ausblick noch geben? Auch was mit Fußball mit Vision noch so vor uns das, liegt.
Also, wir können gerne vielleicht noch kurz sagen, dass wir gespannt sind, was noch kommt. Und dass wir ein paar Projekte auch haben, wo, glaube ich, von Profi bis in Amateursport rein interessant sein können. Einfach da auch gemeinsam ja, die Fahne hochzuhalten für das, für den, wo wir spielen. Da werden wir dann aber, glaube ich, zu gegebenen Zeitpunkt noch mehr dann dazu sagen.
Ja.
Also dürft gespannt sein. Und ansonsten ist einfach unser Anliegen, weiterhin Fußballer zu stärken, zu erreichen, dass sie auch ja, ihre Berufung finden und ihr Leben einfach dem hingeben, für den es sich wirklich zu leben lohnt. Und dann auch erfahren dürfen, dass sie für mehr da sind als nur für sich selber und irgendwie für andere Menschen oder vielleicht eine gewisse Zeit hier Karriere zu machen, Geld zu verdienen, sondern wirklich den Sinn zu finden, in dem zu dienen oder für den zu leben, der einen geschaffen hat und der einen erlösen möchte.
Ja.
Und da arbeiten wir mit viel Freude dran,
so wie Gott
uns führt.
Abschließend, was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt an die letzten Jahre Fußball mit Vision denkst?
Manchmal geht es so schnell und ist so viel, dass man sich zu wenig einen Kopf drüber macht. Aber es füllt wirklich mein Herz mit Dankbarkeit, wenn ich so zurückblicke, weil es jetzt schon mehr ist, als ich mir jemals vorstellen hätten können. Und das hilft mir natürlich im Blick nach vorne zu sagen, okay, ich habe da ja gar nichts gesehen am Anfang, war nur frustriert und Fußball war das eine und es platzt weg und jetzt guckst du so zurück und denkst dir so, wie krass ist das? Ganz anders als erwartet, aber Gott hat es geführt, Gott hat mich vorbereitet auch, hat durch meine Biografie auch jetzt alles so gelenkt, ja, dass ich das machen kann, was ich heute mache, was mir so viel Freude gibt und auch der Grund, warum ich hier bin auf dieser Erde. Und jetzt für eine gewisse Zeit weiß ich das auch ganz konkret, was ich machen darf, ja, wo er mich auch hingestellt hat und das ist einfach schön und macht mich unglaublich dankbar und auch erfüllt mich irgendwie mit Vorfreude und auch Spannung. Und deshalb braucht man auch immer wieder die Momente, wo man echt mal auch in die Ruhe kommt. Ja, und es geht immer wieder darum, Jesus einfach im Blick zu behalten und nah an ihm dran zu sein. Ich habe es heute auch in der Bibel gelesen, wo diese Frau kam, ja, und dieses teure Öl auf Jesus ihn gesalbt hat und so. Und die Jünger haben so gedacht, ey, wieso macht er das? Das könnte man den Arm geben, das war richtig teuer. Ja, richtig viel Geld hat die da so auf den Putz gehauen und Jesus sagt so, lasst sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und sie hat wirklich, Jesus war bereit, sich für ihn aufzuopfern und einfach bei ihm zu sein, ihm Dankbarkeit und Anbetung entgegenzubringen, weil er es würdig ist. Und es geht nicht nur um die Aktion, um das, was wir halt tun, sondern es geht einfach darum, dass wir erkennen, wer er ist und dass wir nah an ihm bleiben, dann kann er wirklich weit mehr, macht er dann, als wir für möglich gehalten haben.
So träumen können.
Ja.
Sehr schön.
Schöne abschließende Worte. So können wir doch frohen Mutes in die Zukunft schauen.
Das machen wir.
Und danken dir für dein Zeugnis und auch für das mit hineinnehmen, wie Fußball mit Vision entstanden ist, wie die Anfänge waren bei dir. Und freuen uns als komplettes Team einfach gemeinsam, was noch so vor uns liegt. Sind sehr gespannt und freuen uns auch auf weitere Podcast-Folgen natürlich mit dir. Bist du mal herzlich willkommen hier. Derzeit noch im Studio Stuttgart.
Danke euch Jungs auch. Ja.
Und ja, ich denke, machen wir einen Knopf dran. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche, wo ihr auch gerade sitzt, wo ihr es anhört, im Auto, wo auch immer. Und seid gespannt auf die nächste Folge.
Genau, wie immer gerne kontaktiert uns auch, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, jetzt sei es zu Manu, zu den letzten zwei Folgen oder generell zu uns, Fußball mit Vision oder was ihr euch für die Zukunft auch wünschen würdet. Haben wir auch schon schöne Nachrichten bekommen, sei es Feedback oder ja, Wünsche, wer als nächstes da sein soll oder welches Thema noch gerne gehört werden würde. Und da seid ihr auch immer herzlich willkommen. Und in dem Sinne dann hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Bis bald.